Ich darf euch heute recht herzlich willkommen heißen. Es war ein wunderbarer Tag, also ich habe ihn teilweise im Garten verbracht. Ich weiß nicht, ob ihr heute geschafft habt oder auch Gartenarbeit oder einfach mal die Sonne draußen auf der Wiese gechillt habt und es einfach genossen habt. Der Frühling ist da. Amen. Wir dürfen uns freuen. Ich habe heute ein cooles Thema für euch mitgebracht mit einem harten Titel, denn der Titel heißt Geprägt durch den Teufel. Und meine Frau, als ich ihr gesagt habe, da hast du heute wieder mal einen harten Titel mitgebracht, da habe ich gesagt, ja, aber er ist wichtig. Und wie es vielleicht schon auf diesem Bild zu sehen ist, ist manches nicht so, wie es auf dem ersten Blick ist. Also die Ballerina hat auf jeden Fall keinen Hundekopf. Und der Hund kann, glaube ich, auch nicht Ballett tanzen. Aber vielleicht erstmal zu mir. Ich bin der Max. Ich bin jetzt seit 2 Jahren hier in der Gemeinde, komme eher aus dem nördlichen Bereich, aus Hessen. Bin Informatiker, Wissenschaftler, schreibe zurzeit meine Doktorarbeit und leite hier die Technik. Für die, die mich noch nicht kennen und darf heute predigen. Und wie bin ich denn überhaupt auf dieses Thema gekommen? Das hat einen ganz traurigen Hintergrund. Und zwar eBay Kleinanzeigen. Der eine kennt es, der andere kennt es vielleicht nicht. Und da habe ich mal einen Tisch reingestellt für 15 Euro. Der sieht so aus, ist von einem schwedischen Möbelhersteller, der eine oder andere kennt es. Nicht sehr teuer, bestimmt so 50 bis 60 Euro. Und dazu habe ich noch so einen kleinen schwarzen Tisch reingestellt für 5 Euro. Und da hat sich jemand gemeldet. Und die Person sagte, okay, ich gebe dir 15 für beide. Da habe ich gesagt, okay, machen wir. 15 Euro für beide Tische. Keine 15 Tische zum Glück. Und auf jeden Fall hat er gesagt, ja, am Wochenende können wir das gerne machen. Okay, habe ich gewartet. Das Wochenende rückt immer näher. Auf einmal kommt eine Nachricht. Magst du mir sie doch nicht vielleicht für 10 Euro geben? Da denke ich mir, Manometer, wie dreist kann man heutzutage denn sein? Das sind schon 2 Tische, sind super in Ordnung, standen bei uns in einem sauberen Haushalt, raucherfrei. Und wenn ich keinen besseren Tisch gehabt hätte oder habe, würde ich die nicht weggeben. Die sind top in Schuss. Und dann schreibt er noch hinterher, leider kann ich sie dir auch nicht abholen. Kannst du sie mir bringen? Und da dachte ich mir, lebe ich in der falschen Welt? Wie ist denn die Gesellschaft heutzutage drauf? Ich habe mega gute Tische reingestellt, 10 Euro will er nur dafür geben und ich soll sie ihm bringen. Da habe ich gesagt, nee, 15 Euro bleiben wir, ich komme dir ein bisschen entgegen und ich musste sowieso unterwegs an dem Tag und packe sie bei mir in den Kombi und bringe sie dir. Okay, habe ich gesagt, wir treffen uns hier im Gospelhaus, weil er hier in der Nähe gewohnt hat. Und dann stand ich da und auf einmal kommt da so ein ganz kleiner Bub auf mich zu mit einer ganz kleinen Geldbörse und guckt mich an. Ich möchte gern von dir diese Tische kaufen für mein Kinderzimmer. Und dann dachte ich mir, Max, was ist denn jetzt passiert? Damit hast du jetzt gar nicht gerechnet. Du hast eher gerechnet, dass irgend so ein Kerle daherkommt, dich anmault und irgendwelche Kratzer am Tisch sucht. Aber auf einmal steht da so ein kleiner Bub und sagt, mit seiner Geldbörse, ganz arm, ich möchte gern diese Tische mitnehmen. Und ich habe mich zum Grunde geschämt, dass ich so im Vorfeld darüber nachgedacht habe. Ich habe ihm etwas erlassen, aber im Nachhinein habe ich gesagt, ey, ich hätte sie ihm schenken sollen. In diesem Moment, ich habe keine Worte gefunden. Weil ich war so baff, dass auf einmal wirklich, wo ich heute wieder drüber nachgedacht habe, sind mir wieder die Tränen gekommen. Weil ich dachte, mir geht's so gut, und dieser kleine Junge, und ich habe so Gedanken, aber es ist nicht alles so, wie es auf den ersten Schein ist. Und da habe ich mich gefragt, wie sind wir denn heutzutage schon geprägt? Mit welchen Gedanken sind wir denn geprägt heutzutage? Was nehmen wir denn als selbstverständlich? Haben wir überhaupt noch Liebe? Und das schreibt oder sagt Jesus in Matthäus 24, 10 bis 12. Viele werden sich von mir abwenden und einander verraten und hassen. Viele Propheten werden auftreten und die Menschen täuschen. Die Gesetzlosigkeit wird immer Überhand nehmen und die Liebe wird bei vielen erkalten. Doch wer bis zum Ende durchhält, wird gerettet werden. Und da stelle ich einfach die Frage an euch, wie sieht es denn bei euch innen drin aus? Hättet ihr genauso in dieser Situation reagiert und gesagt, Mann, was ist denn das für ein Schmarotzer? Schon direkt mit so einem Vorurteil da reingehen. Ist unsere Liebe schon erkaltet? Wie sieht es denn überhaupt aus? Wie sieht es denn überhaupt aus, wenn jetzt auf einmal ein Obdachloser hier reinkommen würde? Wo ich herkomme, in Marburg, war unsere Gemeinde neben einem Obdachlosenheim. Wir hatten sehr oft Obdachlose bei uns im Gottesdienst. Die saßen auch sehr oft neben mir. Und ich kann euch sagen, das riecht nicht sehr gut. Aber sind diese Menschen trotzdem weniger wert? Sind diese Menschen trotzdem nicht geliebt? Gibt es da einen Unterschied? Und ihr seht dieses Thema, das ist aktuell in der heutigen Zeit, wo vielen Menschen einfach alles drumherum egal ist. Egoistisch. Hauptsache, bei mir läuft hinter mir die Sintflut, gibt es ja so ein Sprichwort. Und da sagt aber Jesus was ganz Klares, das ist ein bisschen längerer Text, aber ich liebe es, in der Predigt ein bisschen mehr in der Bibel zu lesen. Und da schreibt Jesus in Matthäus 25, 31 bis 46, doch wenn der Menschensohn in Herrlichkeit wiederkommt und alle Engel mit ihm, wird er auf dem Thron der Herrlichkeit sitzen. Alle Völker werden von ihm zusammengerufen und er wird sie trennen, so wie ein Hirte die Schafe und die Ziegen trennt. Die Schafe wird er zu seinen Rechten hinstellen, die Ziegen zu seinen Linken. Dann wird der König zu denen auf seiner Rechten sagen, kommt, ihr seid von meinem Vater gesegnet, ihr sollt das Reich Gottes erben, das der Erschaffung der Welt auf euch wartet. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr gabt mir zu trinken. Ich war ein Fremder und ihr habt mich in euer Haus eingeladen. Ich war nackt und ihr habt mich gekleidet. Ich war krank und ihr habt mich gepflegt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Doch werden diese Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich jemals hungrig gesehen und dir zu essen gegeben? Wann sahen wir dich durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann warst du ein Fremder und wir dich gekleidet? Wann haben wir dich je krank oder im Gefängnis gesehen und haben dich besucht? Und der König wird ihnen entgegnen, ich versichere euch, was ihr für einen geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Und dann wird sich der König denen auf der linken Seite zuwenden und sagen, fort mit euch, ihr Verfluchten, ins ewige Feuer, das für den Teufel und seine bösen Geister bestimmt ist. Denn ich war hungrig, und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig, ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht in euer Haus eingeladen. Ich war nackt und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich war krank und ihr habt mich nicht gepflegt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden sie fragen, Herr, wann haben wir dich jemals hungrig und durstig als Fremden, nackt, krank oder im Gefängnis gesehen und nicht geholfen? Er wird ihnen erwidern, ich versichere euch, was ihr bei einem meiner geringsten, meiner Brüder und Schwestern unterlassen habt, das habt ihr an mir unterlassen. Und sie werden der ewigen Verdammnis übergeben werden, den Gerechten, aber wird das ewige Leben geschenkt. Ich könnte sagen, harte Worte. Und ich finde, ich habe heute in der Woche dieses Bild gesehen, wo man eigentlich denkt, dem gebe ich doch nichts. Und am Ende war es im Umkehrschluss Jesus. Kannst du da mitgehen? Und ich finde, Jesus spricht in der Bibel oft über Gleichnisse. Aber als ich diese Verse hier gelesen habe, da habe ich gedacht, Mann, da spricht Jesus aber mal ganz klar. Kein Gleichnis von Ölbäumen oder was auch immer. Aber er sagt da drinnen was ganz Zentrales aus. Er sagt zu uns, hey, die Welt dreht sich nicht nur um dich. Siehst du die Menschen um dich herum? Siehst du in Menschen Jesus? Und da frage ich dich, reagierst du dann so wie ich doof reagiert habe bei diesem kleinen Jungen im Vorfeld, dass ich so schlecht geprägt war? Wie bist du denn geprägt? Scherst du alle über denselben Kamm? Vielleicht Politiker, die haben sowieso nichts drauf, alte Menschen, über die muss man sich sowieso nicht kümmern. Ungläubige Menschen, Hartz-IV-Empfänger, Flüchtlinge, Ausländer, Baptisten, Katholiken, Evangelikale. Wie sieht es bei euch im Kopf aus? Sind die schon alle in einer Kiste drinnen, abgestempelt? So sieht es bei denen aus? Oder ist jeder Mensch doch einzigartig? Und als ich dann darüber nachdachte, habe ich gesagt, Mensch, Mann hat der Teufel uns so geprägt, mich geprägt in dieser Situation, dass ich keine Liebe im Vorfeld hatte, dass ich diese Person, die mich angeschrieben hat, direkt in eine Schublade gesteckt habe. Und im Johannes 8,44 im letzten Abschnitt steht, in ihm, dem Teufel, ist keine Wahrheit. Wenn er lügt, entspricht das seinem Wesen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lügen. Und Petrus sagt dazu im Kapitel 5,8, seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel, eurem Feind, gefasst. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Und ich möchte euch ganz bewusst machen, hey, lasst euch nicht vom Teufel um den Finger wickeln lassen. Denkt darüber nach, was ihr tut, wie euer Herz ist. Reflektieren nennt man das zu der heutigen Zeit. Und der David hat letzte Woche über die Frucht des Heiligen Geistes gepredigt. Und die Frucht des Teufels, das ist die Sünde. Denn so ein Prozess, der Teufel sagt nicht, hau ruck, sondern das ist ein Prozess, der lange geht. Und irgendwann ist es so weit, dass die Frucht, und zwar die Sünde, aufgeht. Das ist manchmal zum Beispiel in der Ehe so, wenn man nicht miteinander spricht, da brodelt und brodelt und brodelt und brodelt und dann explodiert's. Ich weiß nicht, die verheiratet sind, die einen oder zusammen sind, die einen schütteln vielleicht jetzt den Kopf, bei uns doch nicht. Mann, habt ihr eine coole Ehe. Also bei mir und Sabine knallt es manchmal schon, aber es ist gut, wenn es früh knallt, weil dann kann man schneller drüber sprechen. Besser als nach ganz, ganz vielen Jahren. Zum Beispiel habe ich letztens gehört, eine alte Rentnerin, über 80, hat sich von ihrem Mann scheiden lassen. Da hat es lange gebrodelt. Aber und wisst ihr aber was mir auch darin Mut gemacht hat, als ich dieses Thema vorbereitet habe, dass Jesus auch vom Teufel versucht wurde und dass der Teufel zu ihm gekommen ist und wollte ihn prägen und Lügen erzählen, aber Jesus ist nicht drauf eingegangen. Und da habe ich mich gefragt, wie schützt sich Jesus vor den Lügen vom Teufel? Hat er irgendwelche mächtigen Beschwörungsformeln aufgesagt, Sim, Salabim, Teufel, du bist weg? Nein, habe ich bisher noch nicht in der Bibel gelesen, glaube ich auch nicht. Hat er die Engel vom Himmel geholt, die mit einem Hammer dann auf den Teufel eingeschlagen haben und Jesus verteidigt haben? Habe ich auch nicht gelesen. Aber was hat Jesus getan? Amen, da habe ich schon gehört, mit dem Wort. Er hat aus Gottes Wort zitiert, der Bibel. Damit hat Jesus den Teufel Kontra geboten. Und wisst ihr, was das Ergebnis davon war? Der Teufel ging weg. Und ich glaube, meine Lieben, was für Jesus nützlich und hilfreich war, sollte auch für uns gelten. Es ist nämlich nützlich und hilfreich. Weißt du, versuch, auch wenn es dich Überwindung kostet, mal in Gottes Wort reinzuschnuppern, mal die Bibel zu lesen, nicht aus irgendwelchen Pflichtbewusstsein, sondern weil du Kommunikation zu Gott suchst. Aus tiefem Herzen. Stärke dich dadurch. Da kann ich dir sagen, da kannst du dein Leben ganz stark verändern. Und spreche mit Gott. Denn Christ sein, beten, Bibel lesen, das ist kein Monolog, sondern ein Dialog. Also letztens ging ich durch den Wald, wir haben jetzt einen Hund, ging ich durch den Wald und habe gesagt, Jesus, so oft bete ich, ich bin jetzt ruhig, denn es ist ein Dialog, sprich zu mir. Ich habe darauf bestanden. Es ist kein Monolog. Und es ist auch nicht vor dem Schlafengehen oder beim Autofahren. Jesus, danke für den Weg, danke fürs Schlafengehen, Amen. Wir möchten da auch gar nicht Jesus dann hören, oder? Aber für was ist das Beten dann eigentlich gut? Ja, Paulus schreibt, freut euch in der Hoffnung, haltet durch in schweren Zeiten, bleibt beständig im Gebet. Gebet ist Interaktion. Auch füreinander beten, einander darin durchtragen. Ohne Gebet sind wir auch schwach. Und mein Bruder, er ist Ältester in der Kirche in Marburg und hat mal in seiner Predigt gesagt, und das hat mich geprägt, Gebet ist für einen Christen wie der Atem. Und was Gebet einfach bildlich alles so ausdrücken kann, fand ich klasse, als ich ein bisschen durchs Web gesurft bin und auf diese Bilderfolge gestoßen bin. Eine Frau betet und dann knallt der König von Juda, der Löwe von Juda einfach den Teufel weg an die Wand. Und Jakobus sagt dazu, so unterwerft euch nun Gott, widersteht aber den Teufel, dann wird er von euch fliehen. Diese Bilder zeigen mehr oder sagen mehr als 1000 Worte. Aber ich finde, Gebet hat nicht nur mit Worten oder irgendwelchen Formeln zu tun. Das ist nicht Gebet. Gebet hat auch etwas mit der inneren und der äußeren Haltung zu tun. Wenn ich mir diese Frau hier angucke, war es in dem Moment sehr wichtig, vor Gott zu kommen, sich hinzuknien. Vielleicht hast du andere Formen und Muster, wo du sagst, hey, mir ist es ernst. Mir ist es ernst, vor Gott zu kommen, im Gebet, mit Gott zu reden. Kann auch liegen sein, kann auch, weiß ich auch nicht. Also für mich ist Knien, aber... Und das, was ich euch wirklich heute ans Herz legen möchte, auch wenn ihr alles andere vergesst, ist dieser Satz. Sorge immer dafür, dass es Menschen gibt, die stets für dich beten. Sorge immer dafür, dass es Menschen gibt, die stets für dich beten. Die nicht nur neben dir sitzen und dann mal einmal in einem Jahr beten, sondern die dich aktiv in ihrem Gebetsleben mittragen. Die aktiv für dich vor Gott kommen. Wenn du das noch nicht hast, vielleicht dein Ehepartner, bester Freund, Trauzeuge, keine Ahnung, Älteste in der Gemeinde oder wenn diese Menschen sich bereit erklärt haben, verantwortungsvoll vor Gott zu kommen und sagen, hey, ich trage die durch. Ich zum Beispiel kann euch als Beispiel geben oder als Vorbild gehen. Meine Kleingruppen, einmal die Techniker und die Beamer, ich habe mir angewöhnt, jeden Morgen für alle diese Personen zu beten. Alle vor Gott zu bringen, für sie einzustehen. Und ich kann euch sagen, es hat viel Wert. Manche wissen es, manche nicht. Jetzt wissen es vielleicht alle, aber umso besser, da wird es auch vielleicht für mich gebetet. Spaß. Aber vielleicht sagst du, Gebet kann auch sinnlos sein, oder? Du betest und betest und betest. Der Rücken tut noch immer weh. Du betest. Ist Gebet sinnlos? Du betest und es geschieht nichts? Aber ich glaube, das ist eine Rede vom Teufel. Er versucht dich zu prägen, dass du denkst, ach komm, das Gebet hilft nichts. Gott hört dich nicht, dieser alte Mann mit dem Bart und den Flipflops auf einer Wolke sitzend, irgendwelche Lügen erzählen. So ist der Teufel halt. Und als ich mich auf das Thema vorbereitet habe, habe ich einen mega guten Artikel im ERF gelesen. Und zwar war der Titel, ist Gebet sinnlos? Mit dem Untertitel, lieber Gott, sei bitte meiner kleinen Tochter. Sei bitte bei meiner kleinen Tochter. Was ist da passiert? Da hat ein Mann gebetet, lieber Gott, sei bitte bei meiner kleinen Tochter, bewahre sie vor allem Bösen. Und bitte begleite meine Frau durch den Tag, besonders wenn sie Auto fährt, damit ihr nichts passiert. So oder so ähnlich hat das Gebet dieses Mannes geklungen, der an Gott glaubt, der Gott vertraut. 5 Stunden später sind seine Frau, seine Tochter und seine Mutter in einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Und dann kann ich mir ganz gut vorstellen, wie dieser Mann sagt: Warum, Gott? Ich habe doch gebetet. Und ich habe explizit dafür gebetet, dass du sie bitte im Auto auf der Fahrt da bewahrst. Warum nimmst du mir meine kleine Tochter? Ich habe doch dafür gebetet. Vielleicht hattet ihr auch schon sehr oft Momente in eurem Leben, die wichtig waren und nichts ist passiert. Oder es ist sowas Schlimmes passiert und du gesagt hast: Gott, warum ist das passiert? Ich bete doch jeden Tag. Ist Gebet denn sinnlos? Warum? Hat er irgendwas falsch gemacht? Hat er zu wenig geglaubt? Hat Gott gepennt oder die Ohren zugehalten? Oder hatte Gott keinen Bock? Oder war ihm einfach das kleine Mädchen scheißegal? Wir beten um Heilung, aber geliebte Menschen sterben. Wir beten, dass die Ehe sich bessert, aber sie endet in Scheidung. Wir beten um Dinge, von denen wir überzeugt sind, dass Gott sie auch will, aber er tut nichts. Manchmal scheint Gott so kalt und unberechenbar zu sein, wie eine ganz weit entfernte Galaxie. Gibt es irgendwas, was wir lernen müssten? Müssten wir lernen zu beten, dass Gott uns erhört? Okay, dann lernen wir ein perfektes Gebet, um mit Gott zu reden. Ich glaube, jeder von euch weiß, das können wir vergessen. Da gibt es nichts, denn es kommt auf die Herzenshaltung an, wie ich zu Gott komme. Oder ist Gebet Nebensache? Besonders hier bei uns in der westlichen Welt. Also ich bin heute Morgen aufgewacht, habe sehr gut geschlafen, wir haben uns eine neue Matratze gekauft, habe sehr gut gefrühstückt, mir geht's gut. Da kann man sagen: Warum soll ich denn beten? Ich habe doch einen vollen Kühlschrank. Einen Job habe ich auch. Ein Häuschen im Grün haben wir uns letztes Jahr, also auf jeden Fall die Wohnung, gekauft. Auch mit Garten. Mann, geht's mir gut, brauche ich doch nicht beten. Auf Gebete sind viele nicht angewiesen. Und wisst ihr, wenn du betest und es nichts passiert, kann man ja sagen: Axel, einfach am Axel zuckend, gehe ich einfach zur nächsten Sache, es ist ja nichts passiert. Aber wisst ihr, erst wenn es hart wird, fangen wir an, richtig zu beten. Erst wenn eine Person, meine Mutter, wer auch immer, Krebs bekommt, wenn deine Tochter im Krankenhaus liegt, wenn irgendwas deiner Frau passiert oder Bekannten, gibt es keinen Menschen auf der Welt, den du nicht fragst, für diese Person zu beten. Riesen-WhatsApp-Kettenbriefe werden versendet, damit möglichst für diese Person gebetet wird. Schon ein bisschen kurios, als ich darüber nachdachte: Ey Mann, wie ticken wir denn eigentlich? Also bei mir ist es manchmal so, auf jeden Fall. Und kann man sich auch fragen: Gebete werden nicht erhört. Ist das denn alles Illusion? Gibt es denn Gott? Und selbst in diesen verzweifelten Gebeten, wenn Gott uns nicht erhört und wir dann zu Gott schreien, genau das sollst du auch tun, zu Gott schreien, enttäuscht sein, das ist gut. Rede mit Gott darüber, was du fühlst, was du in deinem Herzen mitträgst. Und wisst ihr was? Es hat mir Mut gegeben, weil Gott auch das Gebet von Jesus nicht erhört hat. Wisst ihr, von was ich spreche? Als Jesus bat, dass es, wenn möglich wäre, er nicht gekreuzigt werden würde. Gott hörte es, aber er hörte das Gebet seines eigenen Sohnes nicht. Wie krass, oder? Sein Sohn ist kurz vorm Sterben und man könnte denken, Gott erhört doch keine Gebete. Und Jesus, ich kann mir vorstellen, Jesus schrie auch zu ihm: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Vorher hat er gesagt: Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Gott hat das gehört, aber nicht erhört. Und wisst ihr, unser ganzes Christsein hier hätte überhaupt kein Fundament, wenn Gott dieses Gebet erhört hätte. Wir hätten gar keine Grundlage. Es wäre sinnlos, dass ich hier stehe und euch darüber predige. Es wäre sinnlos, dass wir Ostern, Weihnachten oder was auch immer feiern, wenn Gott dieses Gebet erhört hätte. Aber wie Gott hilft, lässt er aber offen. Denn Gott greift nicht immer so ein, wie wir es uns vorstellen. Weshalb es manchmal so aussieht, als Gott nichts täte. Und wisst ihr, wir müssten einfach akzeptieren, dass das Gebet kein Erfolgsgarant ist für unsere Wünsche. Denn wir begrenzen, ich begrenze sehr oft mein individuelles Gebet zu Gott mit irgendwelchen Sachen. Herr, schenk mir bitte ein iPad, weil ich ja noch kein Mac habe, kein iMac, kein Handy oder was auch immer. Und deshalb beten wir sehr oft egoistisch. Und ich finde, das macht unser Gebet sehr unaufrichtig. Denn die Kernaussage darin ist, es geht nicht um uns. Denn Gott ist kein Wunscherfüllungsautomat, wo du mit einem Gebet-Coupon reinwirfst und unten kommt die Cola raus, das iPad, das Auto, das neue Haus oder was auch immer. Denn das Beten geht nicht um uns, es geht um Gott. Gebet stellt eine Beziehung zu Gott her, die nicht nur dann besteht, wenn man etwas will. Das ist ganz wichtig. Gebet stellt eine Beziehung zu Gott her, die nicht nur dann besteht, wenn man etwas will. Gebet zeigt mir Gott als Person, die mir etwas bedeutet, dass ich ihn besser kennenlernen möchte. Bete zu Gott, auch wenn du mal nichts willst. Und da brauchen wir einfach diese neue Perspektive darin, dass Beten heißt, eine falsche Sicherheit aufzugeben und nicht länger nach Argumenten zu schauen, die dich beschützen, wenn du in die Ecke gedrängt wirst. Nicht länger deine Hoffnung auf ein paar schöne Momente zu setzen, die dir dein Leben bieten könnte. Gebet soll nicht unsere Situation, sondern den Blickwinkel, ja uns selbst, verändern. Beten nach dem Willen Gottes geht über eigene Bedürfnisse hinaus. Und wisst ihr, wie dieser Mann mit dem Kind, mit der Frau und mit der Mutter, die beim Autounfall gestorben sind, was er am nächsten Morgen geschrieben hat nach dem Unfall? Ich habe 3 Familienangehörige verloren. Dieser Verlust konnte nicht rückgängig gemacht werden. Und ich will ihn auch nicht schönreden. Der Schmerz ist einfach zu groß. Ich habe weder einfache oder noch rationale Erklärungen für diese Tragödie. Ich habe auch keine magische Salbe, die die bleibenden Wunden sofort heilt. Auch nicht nach all diesen Jahren. Schmerz bleibt Schmerz. Ob wir dagegen ankämpfen oder nicht, davor fliehen oder uns ihm ausliefern. Mein Gebet wurde aber auch erhört, nur nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Anscheinend funktioniert das Gebet auf diese Art. Nur selten schießt es einen Pfeil direkt auf das Ziel ab. Stattdessen schießt es einen Pfeil ab, der Kurven dreht und abprallt, aber zum Schluss trifft es das Ziel. Doch auf eine Art und Weise, die niemand hätte voraussagen können. Schließlich schreibt das Gebet eine Erzählung und keine Kurzgeschichte. Wisst ihr, jeder, der von irgendeinem Unglück betroffen ist, fragt, warum Gott nicht eingegriffen hat. Und jede einzelne Frage hat auch sein Recht. Herr, warum machst du das nicht? Gott, hey, warum habe ich dieses Unglück erfahren? Aber wisst ihr oder merkt ihr was? Wir wollen, dass das ganze Unglück geht, aller Schmerz, aller Hass. Hey, wir sehen uns nach dem Paradies. Wir sehen uns schon bei Jesus zu sein, wo es keinen Schmerz, wo es kein Unglück oder was auch immer gibt. Wisst ihr, es ist wichtig zu beten, denn wir beten nicht, um Gott zu informieren, denn das würde heißen, er weiß nicht. Wir beten nicht, um Gott zu motivieren, denn das würde heißen, er will nicht. Wir beten nicht, um Gott zu aktivieren, denn das würde heißen, er kann nicht. sondern wir beten, weil wir das Gespräch mit Gott brauchen und um unseren Willen in seinen Willen zu legen. Und wisst ihr, das ist auch ein Knackpunkt des Vaterunsers, was Jesus gesagt hat. Denn da heißt es, dein Wille geschehe, dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Lasst uns unseren Blickwinkel verändern, dem Teufel widerstehen, nicht geprägt zu sein von irgendwelchen Lügen, die uns aufgeschwätzt werden vom Teufel, das Gebet sinnlos ist. Wisst ihr, solange jetzt gleich das Lobpreisteam das letzte Lied spielt vom Gottesdienstende, hast du vielleicht die Möglichkeit, für deinen Nachbar mal zu beten. Schon direkt mal diese Sorge immer dafür, dass es Menschen gibt, die stets für dich beten, schon direkt jetzt aktiv zu machen. Wenn du es nicht auf dem Herzen hast, lass es sein. Bete für deinen Nachbar oder frag deinen Nachbar. Vielleicht kennst du deinen Nachbar nicht. Otto, Jürgen, hi, kannst du für mich beten? Ganz einfach. Und das Lobpreisteam wird im Hintergrund ein wenig Musik spielen, wo ihr die Möglichkeit bekommt, vor Gott zu kommen, euch zu prüfen, füreinander zu beten, laut, leise, wie auch immer. Ganz wichtig, lasst euch nicht vom Teufel prägen und eure Liebe nicht erkalten. Nicht jeder Mensch ist gleich. Man weiß oft nicht die Geschichte hinter einem Menschen, warum er was tut. Und sorge immer dafür, dass es Menschen gibt, die stets für dich beten. Amen.